Dann darf ich sehr herzlich die Teilnehmer an unserem letzten Panel des heutigen Nachmittags begrüßen. Das ist zunächst mal Frau Pfab, Generalsekretärin der ARD. Zum Zweiten Marco Meyer, Geschäftsführer Radio Tele FFH, gleichzeitig auch bei VNet im Bereich Hörfunk in entsprechender Verantwortung. Und last but not least, sozusagen dem Ort auch geschuldet, die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, der MABB und Vorsitzende der ZAK und DLM, Eva Flecken. An der Stelle ein kleiner Compliance-Hinweis. Da ich selbst ja auch bei einer Medienanstalt arbeite und sie sozusagen ein kleines bisschen auf meine Vorgesetzte ist, sollte das nicht unerwähnt bleiben. Ein kleines bisschen, habe ich betont. Wir haben die Gelegenheit vorher genutzt, auch wenigstens Frau Flecken und ich schon ein bisschen auszutauschen, dass der Hinweis von Stefan Ori auf die 15 Minuten in dem Sinne zu verstehen ist, 15 Minuten plus nach Möglichkeit, damit jeder auch den Freitagnachmittag genießen kann. Und vor allem diejenigen, die ja einen Brückentag sozusagen für diese Veranstaltung geopfert haben, wenigstens noch ein kleines wenig von dem Freitag auch genießen können. Das jetzige Panel soll ja dieses Symposium etwas abbinden. Abbinden tut man ja nicht nur Symposien, abbinden tut man auch Wunden. Vor dem Hintergrund eine kleine Nachfrage an alle drei. Was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn wir uns das Thema des heutigen Symposiums auch darüber vor Augen führen, Herausforderungen im Bereich der Verbreitung von vielfältigem Audio-Content, eigentlich größte Wunde, die Sie aktuell erkennen? Das mag eine Wunde sein, die erst vor kurzem aufgebrochen ist. Das mag aber auch eine Wunde sein, die schon länger besteht und bei der Sie erst jetzt merken, hoch, da blutet ja etwas. Frau Pfarr.
Also die Runden heute waren jedenfalls sehr viel Input. Ich denke, dass die größte Herausforderung ist, und ich finde, darüber haben wir heute noch ein bisschen zu wenig geredet, nämlich wirklich, was ist die Zukunft auch von Audio? Also wir sind ja dabei zu merken, Radio, wie wir es kennen als Broadcasting, wird wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren. Also was heißt eigentlich Audio der Zukunft? Und unter dem Aspekt, das ist schon mehrfach erwähnt worden, wir sind noch bei der Plattformregulierung, haben aber mit einem neuen revolutionären Tool mit Generative AI zu tun, welches auch das Mediennutzungsverhalten nochmal komplett verändern wird und auch Content-Anbieter in Datenlieferanten letztendlich zwingen wird. Und das anzugehen, ist meines Erachtens eine der größten Fragen der Zukunft.
Frau Felgen. Dann mache ich mal weiter. Ich glaube, worin weniger eine Herausforderung besteht, ist nicht in der Umsetzung, aber man hat das Problem erkannt, ist das Thema der Auffindbarkeit. Das hat mir auch die Diskussion heute gezeigt. Sie haben es eingangs schon erwähnt, Herr Ukro, ich sitze hier heute irgendwie so mit zwei Hüten oder keine Ahnung, was auch immer. Da ich aus dem Rheinland komme, kenne ich mich mit Hüten und Bekleidung, Kopfbedeckung aus. Kurz aus DLM-Position. Wir haben im vergangenen Jahr uns mal die Mühe gemacht, die unterschiedlichen sozusagen den Status quo in den 16 Bundesländern herauszuarbeiten, wo man bei UKW und DAB steht. Das ist eine sehr große Excel-Tabelle, die Uwe Haas zusammengebaut hat, und das zeigte vor allen Dingen, warum die DLM zu dem Thema Umschaltung, also sozusagen von UKW auf DAB, keine Position hat und auch keine bekommen wird. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir sehen, dass die Situation in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich ist. Als Direktorin für Berlin und Brandenburg kann ich schon sagen, selbst das unterscheidet sich massiv. Das heißt, wenn es um diese vor allen Dingen am Vormittag diskutierte Frage geht, ist klar, es muss immer aus den jeweiligen Märkten, aus den Regionen, und das ist relativ, ja, Herr Zilch, kleinteilig, weil schon alleine Berlin, da brennen Sie mit einer UKW-Antenne einfach mal rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen ab, also im Sinne von erreichen sie, wohingegen es natürlich in Brandenburg, in der Prignitz ganz anders aussieht, dass es wirklich immer Initiativen und Kraft und Runden vor Ort braucht, um hier einen Schritt weiterzukommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft den Markt selbst, so glaube ich. Ich würde nicht von Wunden sprechen, sondern eher vielleicht von Dingen, für die man eine Lösung braucht. Und es ist, wir werden an dieser Stelle, übrigens auch mit Blick auf IP, also eher auf den zweiten Teil des Nachmittags geblickt, nicht weiterkommen, sofern es hier nicht irgendwie eine einheitliche Währung gibt. Solange man auf den unterschiedlichen Verbreitungswegen in gewisser Weise unterschiedlich sein Geld verdient, wird es hier zu langsam, zu wenig Bewegung geben. Und ich meine, das sehen wir ja auch schon, dass immer mehr Nutzung in den Online-Audio-Bereich reingeht, weil es ultra convenient ist für die Nutzer und Nutzerinnen, aber sich das in den Geschäftsmodellen und in den Erlösmodellen eigentlich noch gar nicht wirklich widerspiegelt. Und deswegen wären das meine beiden größten Herausforderungen. Das eine eher aus einer Innensicht, sozusagen aus einer regulatorischen Sicht, das andere eher mit Blick auf den Markt als Antwort.
Herr Mayer?
Ja, zunächst, wenn das ein Fazit von dem Symposium heute ist, möchte ich sagen, es doch nochmal an einem Tag quasi aus jedem Themenbereich den aktuellen Stand geliefert zu bekommen, fand ich schon mal begrüßenswert. Und jetzt sind auch die meisten, die hier waren, zumindest die noch nicht gegangen sind, alle auf dem gleichen Stand. Und man kann voraussetzen, dass sie sich da jetzt auskennen, insbesondere auch den Blick mal über Deutschland hinaus. Das habe ich zwar schon gewusst, aber es ist schön, dass es jetzt auch alle mal gesehen haben. Ich glaube, es sind zwei Themen und da ich habe auch zwei Hüte auf und kann das jetzt aber als Veranstalter in erster Linie sagen. Es ist zum einen die Zukunft zum Thema KI, also das hat Frau Pfaff auch schon gesagt. Wir haben, glaube ich, jetzt auch schon vieles gehört, was wir jetzt nochmal resümieren. Die Geschwindigkeit ist groß, ist keine Wunde, auf gar keinen Fall ist es eine Wunde, ist eine Herausforderung. Es hilft uns an vielen Stellen sehr. Da, an der Stelle können wir übrigens auch wunderbar mit anderen Stationen zusammenarbeiten. An der Stelle, der Herr Zilch hat ja den Namen Roger Hofmann von unserem Digitalchef schon genannt. Unsere AI-Tools vermarkten wir nicht nur in Deutschland, auch in Europa weiter darüber hinaus. Das ist schön für uns, aber ist nur ein kleiner Teilbereich. Die KI ist aber tatsächlich, ich wache jeden Tag auf und das Erste, was mir irgendwann in irgendeiner Stelle, in irgendeinem Social-Media-Clip oder sonstige Informationen ins Auge, nicht gleich am Morgen, aber im Laufe des Tages ins Auge springt, ist wieder eine neue Entwicklung in KI. Und zwar eine, mit der ich am Tag vorher noch wahrscheinlich gesagt hätte, gibt es im Leben nicht auch noch. Doch, gibt es am nächsten Tag schon. Am übernächsten Tag gibt es nochmal eins obendrauf, damit es ja festgestellt ist, dass ich keine Ahnung habe. Und also kurzum, das ist so schnell und so extrem, dass ich mir, Sorgen ist nicht das richtige Wort, aber dass es jeden Tag aufs Neue ein kleines Abenteuer ist, zu schauen, was bedeutet das für dich und für deine Unternehmung. Wir sind ja sehr breit aufgestellt als Veranstalter, wir haben verschiedene Sender, wir haben aber auch verschiedene andere Produkte im Haus und müssen natürlich ein bisschen darauf achten, dass sich das nichts davon wegbröselt, weil das ist der zweite Themenbereich und den haben wir heute auch zum Teil gesehen, ist das Thema Refinanzierung. Das wird leider schwieriger. Also ich meine, die Wirtschaftslage in 2024 hat natürlich für katastrophale Geschäftsjahre, die jetzt bei allen Sendern abgeschlossen sind. Alle Gesellschafter haben es irgendwie durchgewunken, mehr oder weniger oder schlecht, je nachdem, in welchem Land und bei welchem Sender man engagiert ist. Nicht gut, auch nicht bei uns, auch nicht bei denen in Anführungszeichen Top-Produkten, die da normalerweise immer sicher durchsegeln, keine Existenzsorge, aber trotzdem eine Sorge und ehrlicherweise beruhigt sich's gerade nicht so sehr und diese Gesamtgemengelage, die wir weltpolitisch sehen, aber die wir auch innenpolitisch, beruhigt sich's doch ein bisschen gerade, zumindest habe ich das Gefühl, aber außerhalb von Deutschland beruhigt sich gar nichts und es hilft nicht und diese Refinanzierung ist ein großes Thema, denn ich kann sagen, diese Hörerzahlen, die wir zum Beispiel in der MA jetzt im Frühjahr hatten, die zählen jetzt nicht, in Anführungszeichen, weil die preisbildende MA steht noch vor uns. Die gleichen Hörerzahlen, die ich im Frühjahr hatte, wenn ich sie im Sommer bekäme wieder und sie wären dann tatsächlich relevant für den Erlösmodellschlüssel in der nationalen Vermarktung zum Beispiel, muss ich trotzdem mit 15-20% weniger Erlös kalkulieren. Und es gilt ja regional genau gleich. Das heißt, der Werbemarkt hat sich einfach radikal verändert. Unsere Produkte sind offensichtlich populär, aber ich kriege nicht mehr das gleiche Geld, was ich noch vor 5 Jahren für die gleichen Hörerzahlen bekommen habe. Und das ist natürlich umso schwieriger. Und deshalb möchte ich auf diesem Panel, ehrlicherweise, wenn wir es verhindern können, diese UKW-DAB-Diskussion gar nicht aufmachen, denn ich kann die mir gar nicht leisten. Also es ist heute schon schwierig und es würde natürlich um ein Vielfaches schwieriger, wenn wir hier eine Diskussion anfangen über, eine Abschaltung von einem dominanten Verbreitungsweg. Das mag sich ändern und wenn sich's ändert, werden wir auch die Ersten sein. Die Firma Uplink ist ja heute da, werden wir auch die Ersten sein, die ersten UKW-Sender zu schließen, wenn sich's nicht mehr rentiert. Aber in den Ländern, wo wir in den letzten Jahren immer drüber gesprochen haben, beispielhaft Schweiz und Norwegen, waren waren ja beides mal die UKW-Nutzungen schon unter 10%, als man überhaupt den Weg gegangen ist. Und davon sind wir, das haben wir heute gesehen, weit entfernt. Deshalb gibt es diese Diskussion meiner Meinung nach nicht aktuell. Und das ist auch gut so, weil wir genau da gerade auch andere Sorgen und Nöte haben, die ich gerade gesagt habe.
Vielen Dank. Also um auf das letzte Thema auch nochmal zurückzukommen. Ich meine, wir haben heute Morgen uns auch über den digitalen Medienstaatsvertrag ja mal kurz unterhalten. Das Thema Umstieg spielt da ja offensichtlich keine Rolle. Und insofern kann das ja auch ein bisschen beruhigend sein, wenn man von Entwicklungen Schleswig-Holstein absieht, die möglicherweise die Sprachförderung im Friesischen befördern, weil dann eben die Leute, die DAB mal eben nur noch hören können, dann eben aufs dänische UKW-Programm umsteigen. Aber das nur kleine scherzhafte Bemerkung am Freitagnachmittag. Aber jetzt, wenn man den digitalen Medienstaatsvertrag sich anschaut, KI ist ja ein Thema, aber eigentlich halt eben ein Thema ausschließlich alleine in Bezug auf die Umsetzung der KI-Verordnung und wer wo zuständig sein soll. Reicht das eigentlich aus Ihrer Sicht mit Blick auf die Herausforderungen, die wir in Bezug auf KI jetzt heute tagüber besprochen haben, eigentlich aus? Oder sehen Sie da auch noch mal Nachsteuerungsbedarf? Ja, welchen?
Ich habe nicht so viel, also ich kann das vielleicht gar nicht so profund beantworten. Ich glaube, ich bin auch eher der Mensch der Praxis. Ein Satz zu Schleswig-Holstein, das beweist nur das, was Frau Dr. Flecken vorher gesagt hat, jedes Bundesland ist anders und jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Und wenn die das so für richtig halten, dann ist das in Ordnung für mich. Dann ist es ja am Ende auch ein Konsens, den man da gefunden hat. Ob der gut fürs Land und für die Vielfalt ist in ein paar Jahren, das werden wir sehen. Das kann ich heute nicht beurteilen. KI in eine Verordnung zu schreiben, ist genau das Gleiche, was ich gerade vorhin in meinem Statement mit begonnen habe. Wie willst du das denn so eingrenzen? Also das ist wirklich schwierig. Egal, wo ich sitze, ich habe ein paar Gremienjobs, ich bin auch Aufsichtsrat bei Corinth Media, da haben wir das Thema Urheberschutzrecht. Ich bin Aufsichtsrat bei der dpa, wir diskutieren darüber, wie man bei der dpa, insbesondere auch mit der ARD, wie man bei der dpa damit umgehen soll, dass die Sprachmodelle quasi mit dpa-Texten arbeiten und wie man das vergüten lassen will. Wie soll das funktionieren? Egal, wo wir sitzen, egal in welchem Gremium, egal ob die Vermarktung, egal ob Urheberschutzrechte, egal ob Content-Produkte, alles ist überall der gleiche Geist. Und ich tue mich gerade schwer damit, festzulegen, oder ich könnte es nicht, vielleicht in der Expertenrunde, was in der KI-Verordnung wirklich drinstehen müsste, dass man diesen Sachen gerecht wird, weil es eben auch so eine Geschwindigkeit hat. Und Verordnungen und Dinge, über die wir uns lange Gedanken machen. Ich meine, wir haben bei der dpa, ohne dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, ein halbes Jahr über das Thema gesprochen, auch mit Herrn Knut in dem Fall, der da mit im Gremium drin sitzt. Und in diesem halben Jahr hat sich die Welt einmal weitergedreht in Sachen KI. Wir standen ein halbes Jahr später schon lange nicht mehr an dem Stand, wo wir vorher gedacht haben, naja, das müssen wir halt in der nächsten Monaten abschließen. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden und ich bin überzeugt davon, es wird eine Interimslösung sein. Und ich glaube, bei Verordnungen, was KI angeht, werden wir immer wieder von Interimslösungen und einem dynamischen Prozess sprechen müssen.
Frau Flecken, zufrieden mit der KI-Verordnung als Basis für eine KI-Regulierung auch im Medienbereich oder könnten Sie sich auch auf Vielfaltsblickwinkel unser Thema heute auch noch ergänzende Regelungen vorstellen, wenn ja, auch in welcher Form? Ich meine, das muss doch nicht alles in der Verordnung festgezurrt werden.
Also was mich bei dem Thema KI so ein bisschen beunruhigt, also das eine ist die Geschwindigkeit und die Frage, glaube ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu fragen, wer ist wann wofür eigentlich zuständig, und das wird niemanden überraschen, sagen, wenn es um die Frage zum Beispiel einer Vielfaltsregulierung geht, dass KI beispielsweise nicht vielfaltsverengend am Ende wirken darf, könnten die Landesmedienanstalten vielleicht eine gute Adresse sein, wird niemanden überraschen. Was ich aber als besonders schwierig empfinde, und da versuche ich mich eher in die Schuhe derjenigen zu stellen, die rechts und links neben mir sitzen, ist, was das eigentlich für Medienhäuser bedeutet. Und zwar wirklich für solche, die journalistisch, redaktionell arbeiten, die ganz wesentlich, wie Michael Moskop es vorhin in Bezug auf den Plattformbetrieb formulierte, am Meinungsbildungsprozess beteiligt sind. Denn die stehen ja unter zweierlei Druck. Das eine ist das, was Herr Mayer gerade beschrieben hat, zu sagen, mit unseren Inhalten wird hier eine KI trainiert, die, da kommen wir zum zweiten Punkt, am Ende dafür sorgen wird, dass es uns gar nicht mehr braucht. Und das ist schon ein vicious circle, den ich bemerkenswert finde. Und das Gute ist, am Freitagnachmittag, ich habe überhaupt keine Lösung dafür, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Frau Farb.
Und im Übrigen ist das ähnlich wie das, was Herr Zillig gesagt hat. Am Ende müssen wir als Content-Anbieter dafür sorgen, dass unsere Inhalte so sehr von der KI gewollt werden, dass sie darin vorkommen, dass die KI auf unsere Quellen, unsere Inhalte zurückgreift. Aber damit sie das tut, braucht es eben vielleicht doch auch da ein bisschen Regulierung. Und das Transparenz ist ja das eine. Das ist mehrfach auch gefallen. Es muss erkennbar sein, welche Quellen sind es. Wir können es ja nachvollziehen, wie sich Google Search entwickelt. Ja, eben mit dem schönen kleinen Aufsätzchen vorne, welches KI-generiert ist und meistens es überflüssig macht oder man glaubt, dass es überflüssig ist, mir noch irgendwelche Originärquellen anzugucken. Das ist einfach wahnsinnig bequem. Und dahin, da müssen wir einfach auch immer wieder darauf gucken, dieses Modell wird so erfolgreich sein, weil es so intuitiv die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer aufnimmt. Also müssen wir auch dafür sorgen, dass wir mit dem Erfüllen der Bedürfnisse nicht hintanstehen. Aber Sie wollten noch was zur KI-Regulierung haben. Es erinnert mich immer so ein bisschen auch an das Plattformregulierung. Wir haben, ich glaube, 7, 8 Jahre haben wir an dem Medienstaatsvertrag hingearbeitet. Damals hieß er noch Rundfunkstaatsvertrag, bis dann endlich die Plattformregulierung aufgenommen wurde. Jetzt haben wir eine, aber wenn man sich die Umsetzung in der Praxis anguckt, ist es eine schöne Theorie. Ob es in der Praxis funktioniert und durchsetzbar ist, ist eine ganz andere Frage. Und deswegen, wir werden mit der Regulierung wahrscheinlich immer dahinter sein, es sei denn, wir versuchen uns auf, insbesondere auf Grundprinzipien, Zielsetzungen und Ähnlichem vor allem zu fokussieren. Ich glaube, bei der Plattformregulierung ist weiterhin unheimlich wichtig, die Hoheit des Nutzers und eben auch da die Transparenz, das, glaube ich, müssen wir einfach auf die KI übertragen. Und weil es gerade angesprochen worden ist, wir sind da, es wiederholt sich wirklich alles, wir sind als Content-Anbieter genauso in dem Dilemma wie bei den Drittplattformen. Geben wir unsere Inhalte dorthin, machen wir möglicherweise die Plattformen sogar damit stärker. Wir hatten nur bei den Plattformen oder haben bei den Plattformen noch den Vorteil, dass sie unsere, wenn sie gesetzlich korrekt handeln, unsere Inhalte komplett abbilden. Bei der KI ist es ähnlich. Ziehen wir einen Nutzungsvorbehalt, um auch eben zum Beispiel Vergütungsfragen besser adressieren zu können, um zu verhindern, dass trainiert wird mit unseren Inhalten, die aber dann wieder doch völlig verändert werden. Oder aber ist es nicht besser, wir sorgen dafür, dass unsere Informationen, insbesondere öffentlicher Rundfunk, weiterhin nach dem Grundsatz Free Flow of Information, Free Flow of Data, eben gerade mit dafür sorgen, dass die KI, die im Netz unterwegs ist, eine qualitätsvolle werden kann. Also das sind wirklich große Fragen, die wir wahrscheinlich jede Woche anders beurteilen. Und das ist ja schon angesprochen worden, wir haben in der ARD sehr lange darüber diskutiert, ob wir diesen Nutzungsvorbehalt ziehen und auch mit welchem Zweck wir ihn ziehen. Und ich glaube an der Stelle, das ist jetzt vielleicht eine schöne Überleitung auch, was ich für unglaublich wichtig halte, damit wir hier auch beim Audio weiterkommen, eben das Thema Zusammenarbeit, Collaboration. An der Stelle müssen wir das, glaube ich, ganz, ganz stark tun, damit wir gegen die KI-Anbieter überhaupt als Content-Anbieter eine Position haben. Und auch das ist ähnlich wie bei der Plattform, bei den Plattformen und den Big Techs.
Vielen Dank. Vielleicht deshalb auch an der Stelle gerade zwei Nachfragen. Zum einen an Frau Flecken und zum anderen dann eben auch an Sie beide, Herr Mayer und Frau Farb. Zunächst mal zu Frau Flecken. Public Value ist ja jetzt heute Nachmittag ja durchaus auch in der deutlichen, prononcierten Art und Weise ja auch von dem Herrn Zilch eingeordnet worden, was die entsprechenden staatsvertraglichen Vorgaben betrifft. Ich fasse es jetzt mal für den Freitagnachmittag angemessen, glaube ich, zusammen. Was soll der schöne Schein?
Wie soll es gehen?
Ja. Wie es gehen kann, auf der Basis des geltenden Rechts, kann sicherlich Frau Flecken mit Blick auf ihre Erfahrungen mit zwei Public-Value-Verfahren darstellen. Die Frage ist ja weniger, wie es gehen kann, sondern was es bringt. Frau Flecken, wir stehen sozusagen, zweites Verfahren ist abgeschlossen. Davor jetzt halt eben schon die Grundlagen für ein drittes Verfahren zu schaffen. Gleichzeitig ist Public Value auch eines der Themen bei der Evaluierung mit Blick auf digitale Medienstaatsvertrag. Wunschkonzert, Freitagnachmittag, Public Value. Welche Kerzen sollen wir anzünden?
Also, ich glaube, das zweite Bestimmungsverfahren ist relativ langweilig. Die Frage ist doch eher, was passiert eigentlich, ob aus dem ersten oder aus dem zweiten Bestimmungsverfahren? Was ist die Wirkung davon? Und ich würde gerne sozusagen die Äußerung von Frau Fapp damit verknüpfen und eine steile These noch mit reinbringen. Jenseits dessen, wie gut es wirklich, wie effektiv es ist, folgender Satz: Ich glaube, die deutsche Plattformregulierung war zu gut. Was meine ich damit? Die Ideen, die 2019, 2020 Eingang gefunden haben in den Medienstaatsvertrag, sei es im Hinblick auf Public Value, sei es in Hinsicht auf Benutzeroberflächenregulierung oder Intermediärsregulierung, waren alle neu. Das gab es so an anderer Stelle noch nicht. Wir haben das als Gesetzgebung bekommen, damit als gesetzliche Aufgaben bekommen und sind schwer damit beschäftigt, das irgendwie durchzusetzen, egal in welchen der gerade drei genannten Bereiche. Das ist keine Lamoyanz, bis hierhin so gut, so schön, sondern was dann passiert ist, ich verkürze das, ich überspitze das, aber de facto war es so, die EU-Kommission hat gesagt, ist eigentlich eine gute Idee. Und hat am Ende den DSA, der ebenfalls nicht auf einzelne Rechtsverstöße aufgeht, sondern auf systemische Risiken und so weiter implementiert. Und was jetzt passiert ist, dass egal mit welchem Anbieter wir uns rumschlagen im Bereich Intermediäre, In-Car-Entertainment-Systeme oder, gesagt wird, ja, das mit dem Medienstaatsvertrag ist ja ganz schön und niedlich, aber wir haben jetzt den DSA, wahrscheinlich ist das alles europarechtswidrig, das mit der Rechtsdurchsetzung könnt ihr euch vors Knie nageln. Und deswegen meine Ausgangsthese, die vielleicht ein bisschen steil ist, dass aber das deutsche Gesetz die deutschen Überlegungen zum Thema Plattformregulierung, die vielfaltsichernde Maßnahmen bringen sollten, zu gut waren. Im Ergebnis haben wir eine Ähnlichkeit jetzt auf Europarechtsebene mit aber einem riesigen Umsetzungsproblem. Und das ist eine ganz merkwürdige Diskrepanz, die es aufzubrechen gilt. Und in der Praxis läuft es so, ich berichte als MABB-Direktorin Public Value zum Thema In-Car-Entertainment-Systeme. Da gibt es einen großen Automobilhersteller hier in der Region, der hat auch brav eine Anzeige gestellt, Benutzeroberfläche und Plattform. Und jetzt diskutiert man seit, weiß ich nicht wie lange, ungefähr einem Jahr, wie das sich mit der Public-Value-Kachel eigentlich verhält. Ich sehe es ein bisschen anders als der angesprochene, durchaus humorige FAZ-Artikel. Der ist wirklich lesenswert, auch wenn er mir eigentlich nicht gefallen sollte, aber er ist lesenswert. Wo dann ja gesagt wird, ja, wir sitzen immer noch zu dumm zum Radio hören. Nee, keiner von uns ist zu dumm, Radio zu hören. Das Problem ist, wenn ich ein kleiner Berliner Radiosender bin und nicht mehr im Auto stattfinde, das ist das Problem und das wird adressiert. Nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Und insofern ist die Rechtsdurchsetzung schwierig und dadurch, dass die Idee gesetzgeberisch so gut war, wie es jetzt vielleicht auch nicht, aber sozusagen mindestens mal irgendwie eine zweigleisige Rechtsdurchsetzungskompetenz mit der EU-Kommission haben, fallen wir wieder in ein Vakuum, was, so viel steht schon fest, zumindest in einem Bereich dieses Jahr vom EuGH verhandelt und hoffentlich zum Ende des Jahres entschieden wird. Es handelt sich dabei um einen Fall der MABB. Mal sehen.
Vielen Dank. Zum zweiten Punkt, den auch Sie, Frau Pfarb, ja angesprochen hatten, das führt ja auch ein bisschen zurück auf die Überlegung, die es heute Morgen ja auch schon gab, so eine Art von Pakt für Vielfalt, auch der Medienplayer selbst. Was wären aus Ihrer Sicht heraus denn eigentlich Randbedingungen für den Erfolg eines solchen Paktes, die man vielleicht sowohl in der Branche als auch im Bereich der Regulierung beachten sollte, um den Risiken, die Sie gerade auch darüber aufgezeigt haben, aus dieser rasanten KI-Entwicklung so weit als möglich auch gegensteuern zu können? Die Frage geht ja auch an Sie, Herr Mayer.
Also ich war schon immer eine ganz große Verfechterin von möglichst breiten Allianzen, insbesondere auch im Bereich medienregulatorisches Lobbying hat sich das bewährt, machen wir, wo wir können, in den unterschiedlichsten Konstellationen, zumal wir als Content-Anbieter, das ist völlig egal, ob privat oder öffentlich-rechtlich, klein, groß, wir sehr ähnliche Interessenslagen haben und wenn es dann auch noch auf die europäische Ebene geht, dann sind wir noch eigentlich deckungsgleicher. Das andere, Also da gibt es viele Themen, die wir, Plattformregulierung war ja immer etwas, was wir auch als Content-Anbieter eigentlich komplett gemeinsam hatten. Jetzt, wenn man ins Kleine gehen will, wir haben vorhin, wurde es auch schon mal angesprochen, bei der Auffindbarkeitsregulierung fehlt eben das Auto, weil eben keiner dran gedacht hat, dass das Auto möglicherweise gar nicht mehr Radio hat, sondern eben zur Benutzeroberfläche wird. Da gibt es eine ganze Reihe von einzelnen Punkten, die man jetzt nochmal aus der Erfahrung heraus oder der Veränderung heraus nachbessern könnte. Was ich aber noch mehr glaube, ist, dass wir noch viel stärker kooperieren müssen, um eben Qualitätsangebote attraktiv, sichtbar, relevant zu halten. Das geht von bei der Infrastruktur möglicherweise zusammenarbeiten. Wir gehen ja als ARD auch bei der Mediathek beim Ausbau unserer Streaming-Plattform stark darauf, Open-Source-Technologie zu verwenden, um eben auch kleineren Anbietern zu ermöglichen, davon zu profitieren, was wir entwickeln. Das spielt auch noch mit hinein, dann in das große Thema digitale Souveränität. Ich glaube, da gibt es viel Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen. Und wir könnten jetzt das ganz große Fass aufmachen mit, sollten sich nicht alle Medienanbieter, egal ob Audio oder TV, zusammentun, um eine gemeinsame große Qualitätsplattform zu schaffen. Das ist schon vielfach diskutiert worden, auch unter den verschiedensten Aspekten. Möglicherweise gibt es auch einen anderen Weg. Unser ARD-Vorsitzender hat kürzlich mal das ins Spiel gebracht, ein gemeinsames Login zu schaffen, was vielleicht einfacher möglich ist, als die eine große neue Plattform zu schaffen. Aber
ich glaube, wenn ich das nachfragen darf, auch schon Kontakte in Richtung Bundeskartellamt. Weil
genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber an ganz vielen Stellen steht natürlich die rechtliche Zulässigkeit zumindest unter einem Risiko. Aber da haben wir ja den schönen Koalitionsvertrag, der das endlich auch aufgenommen hat und verstanden hat, dass wir hier Erleichterungen brauchen, um als Medienanbieter branchenübergreifend auch an den Stellen zusammenarbeiten zu können. Und Herr Mund sagt immer gerne, alles kein Problem, ihr könnt kommen und es mir erklären und dann stelle ich es frei. Aber jeder, der mal mit Kartellrecht zu tun hatte, weiß, das ist kein Vergnügen, dauert lange und bleibt immer unsicher.
Vielen Dank.
Ich komme nochmal zurück auf den Begriff, den Sie erst ins Rennen geschickt haben, jetzt zu dieser Frage, Pakt der Vielfalt. Wir haben den ja heute gesehen, auch bei dem Vortrag von der GEMA. Zum einen gibt es auch zwischen privat und öffentlich-rechtlich tatsächlich auf Zuruf heute schon den Pakt der Vielfalt. Ich erinnere an die gemeinsame Aktion für Demokratie, die wir im letzten Sommer, Jan Weihrauch, ist er noch da? Da sitzt er, war einer der Mitinitiatoren. Und wir haben das gemeinsam besprochen in einem Arbeitskreis, nenne ich es jetzt mal, und haben das dann auch ausgestrahlt über alle Sender und zwar völlig losgelöst. Auch die Radiozentrale war am Ende involviert, aber das war im Sinne des großen Ganzen. Also ich glaube, das ist möglich. Das gibt jetzt nicht jeden Tag einen Ansatz dafür, aber es gibt immer mehr gefühlt Ansätze und es gibt ja auch viele Gemeinsamkeiten. Florian Hager, der ja bei mir ums Eck sitzt, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben gefühlt mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen. Die haben wir natürlich zu diskutieren, die waren auch nicht leicht, aber an vielen Stellen kann man gemeinsam arbeiten. Der Pakt der Vielfalt, den die GEMA an die Wand geschmissen hat, mit der rückläufigen Entwicklung der deutschen Musik, das ist ja im Prinzip die Basis dieser Aussage, das ist natürlich sowas, also ich werde dafür bezahlt, die maximale Reichweite zu haben und wenn deutsche Künstler nicht en vogue sind, dann liegt es nicht an mir. Also man spielt nicht einfach mal per se deutsche Musik, nur weil sie in die Quote passt, sondern das, also mag sein, dass es Sender gibt, die das machen, aber wir machen das in dem Fall nicht, weil wir immer prüfen über die Marktforschung, ob das überhaupt passt. Und früh, bevor die Marktforschung kein Go gibt, läuft bei uns eh kein Song. Also formatiertes Mainstream-Pop-Radio funktioniert halt so. Das ist in der Musik natürlich ganz explizit so und offensichtlich geben uns diese Strukturen ja auch recht, wenn die Hörerschaft ist ja da. Und ich möchte nochmal zu dem Public-Value-Verfahren kommen. Ich sehe es nicht ganz so kritisch, weil ich sehe es jetzt auch aus der Veranstalterbrille. Für uns war das auch so mal eine Zäsur, auch die Sender über FFH hinaus, auch die kleineren, mal auf links zu drehen und zu prüfen und auch mal das hätten wir sonst nie gemacht, zu gucken, wie sind die Wertigkeiten da drin eigentlich, wie kann man das einsortieren. Das ist natürlich, schreibt man alle paar Jahre einen Lizenzantrag, aber ansonsten, und man macht natürlich, was da drin steht, das ist ja auch klar, aber trotzdem beschäftigt sich niemand damit. Ich glaube, dass es auch nicht aufhört bei den Plattformen, die wir heute vorhin auf der Bühne hatten, also beispielsweise YouTube oder Spotify oder auch TuneIn. Es ist das, was Frau Vorab sagt eigentlich, dass es das auch der Kasus Knactus und wo es uns auch am wichtigsten ist, dass dieses Public-Value-Verfahren möglicherweise doch andocken kann, das Auto. Weil die Displays im Auto haben heute bei einigen Herstellern gar keinen Radioknopf mehr. Und wenn man die verpflichtet, weil es als Plattform gilt, dort drin eben eine, sag ich mal, in irgendeiner Form geartete Kachel zu hinterlegen, da kämpfen wir an vielen Fronten übrigens auch gemeinsam. Radio Player ist auch eine gemeinsame Geschichte, die wir auch gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Und auch dort versuchen wir ja, die Radio Player App immer auf die Displays zu kriegen. Das wäre jetzt erstmal der große Wurf, dass du überhaupt noch im Auto bist. Dort, wo kein, DAB ist drin, gesetzlich vorgeschrieben, aber musst du ja trotzdem nicht nutzen, auch wenn es drin ist. Also wir arbeiten einfach an vielen Fronten. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, weil was passiert gerade mit diesen Informationen? Mit den Autoherstellern wird gesprochen und ich kenne jetzt ein paar Entwickler, auch bei BMW und Mercedes persönlich aus meinem Freundeskreis, und die machen sich jetzt ernsthaft mehr Gedanken über die Implementierung von klassischen Radios, weil sie sagen, naja, die Nutzung gibt euch ja recht, wir müssen uns, glaube ich, mehr Gedanken machen. Und das ist auch ein kleines Ergebnis von den Gesprächen, diese Public-Value-Verfahren zu sagen, hey, ihr müsst das auch, das hat ja erstmal was ausgelöst. Die machen ganz andere Sachen, die machen 5, 6 Jahre, bevor das Auto in Serien geht, irgendwelche großen Marktforschungstests und wenn da im Schwerpunkt feststeht, ne, Radio braucht es eigentlich nicht mehr, dann wird darüber nachgedacht, das Auto ohne Radio oder ohne, sag ich mal, vordergründig Radio, nicht mehr im Display, so wie wir es früher kennen, zu konstruieren oder das mal zu konzipieren und dann zu konstruieren, und das müssen wir ja verhindern, und das ist dann schon gut. Und dann auch im Schulterschluss mit den Landesmedienanstalten da zu stehen und dann klar zu sagen, hey, wir machen was sehr Wertiges. Das hat auch ganz offiziell, es ist ja, am Ende ist es so, dass fast alle auch Public Value sind. Aber das ist ja jetzt nicht, weil man uns alle nur was Gutes tun will, sondern wir machen das ja auch. Ich meine, das ist ja auch eine Lizenzvorgabe. Wir haben ja Informationen, wir haben alle möglichen Dinge da drin. Genau wir haben keinen Auftrag, aber und irgendwie haben wir doch einen, in ideellen halt. Also meine Hörer bei FFH erwarten eine gewisse Information und einen gewissen Service und einen gewissen Ratgeber und so weiter. Und wenn ich das nicht mehr mache, habe ich, glaube ich, ein Problem am Hörermarkt. Und also das ist schon wichtig und deshalb ist es auch nicht ganz so falsch, das zu machen. Aber es ist natürlich, wie macht's man und was hat es dann am Ende für Nutzen? Der erste Wurf von vor 3 Jahren hat leider gar keinen Nutzen gehabt am Ende des Tages. Jetzt hoffen wir schon, dass an der einen oder anderen Stelle zumindest mal Open Your Mind stattfindet und vielleicht eine Möglichkeit da ist, das in irgendeiner Form einzubauen und dass sich das einfach etabliert, wie es auch ausschaut und dass die bisherige Argumentationskette ist, das weiß ich nicht. Das muss man abwarten, wo die Reise hingeht.
Vielen Dank. Ein Blick ins Publikum soll natürlich auch in dieser letzten Runde auch die Gelegenheit geben, auch interaktiv sich sozusagen aus dem Publikum heraus das Symposium einzubringen. Falls nicht, eine abschließende Frage auch von meiner Seite aus. Auch nochmal, Vielfalt hat ja sehr viel mit Demokratiesicherung zu tun. Und über die Frage demokratischer Resilienz haben wir uns heute am Freitag auch schon des Öfteren unterhalten. Deshalb die abschließende Frage auch nochmal an alle drei. Was sehen Sie eigentlich als größte Chance und auch als größten Bedarf im Bereich von Novellierungen an, damit das, was ja auch im Infomonitor zum Beispiel sehr deutlich geworden ist, dass Hörfunk, und zwar egal ob öffentlich-rechtlicher oder privater, immer noch einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet, Menschen der Bundesrepublik Deutschland mit verlässlichen Informationen zu versorgen. Was sehen Sie vor dem Hintergrund eigentlich, wie gesagt, als Herausforderung, als Chance und auch als im Bereich Reformbedarf vielleicht eben auch als ein Muss an, um diesen Stand, den wir 2025 haben, auch in Richtung auf 2029 auch noch abgesichert zu sehen?
Ich bin mal unhöflich und fange an, aber dann geht die Reihe nach innen. Also wir haben heute ja schon mal gehört, Video kills the Radio Star, und da gibt es ja noch einige andere Hardware-Produkte, die den Radio Star schon killen sollten. Also es hat ja einige Male den Versuch gegeben und nie geklappt. Unsere Reichweiten sind sehr stabil. Die letzten beiden MAs war insgesamt mit einer Verbesserung der Reichweiten nicht mehr so, wie es mal früher war, aber das Mediennutzungsverhalten ist halt, wie es ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man erkennt und weiß, dass Radio, und jetzt spreche ich nur wirklich von Radio, auch bisher und weiterhin die größte Reichweite hat. Also ich kann sagen, dass ich mit meinem Sender in Hessen, mit meinem Hauptsender, jeden Tag mehr Leute erreiche als andere, auch Fernsehen, nicht. Also nicht in Hessen zumindest, weil es eben also früher war ARD oder ZDF oder wer auch immer natürlich stark, wenn man es runtergerechnet aufs Bundesland, aber heute sind die natürlich jetzt nicht mehr so stark, weil eben viele andere Sender auch da sind. Ich glaube, das geht jetzt aber nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir müssen, wenn wir das Wort Vielfalt ernst nehmen, müssen wir Gewähr dafür leisten, dass wirklich jeder in jedem Landesteil dieser Republik jeden Tag mit einer einfachen Möglichkeit ausgestattet ist, kostenlos Informationen zu bekommen. Der Öffentlich-Rechtliche hat den Auftrag, es zu tun. Wir haben die Verpflichtung, die selbst auferlegte Verpflichtung, es zu tun, weil es Teil unseres Geschäftsmodells ist. Und wir müssen in der Regulierung und in der Modellierung von Gesetzen, in der Novellierung von Gesetzen, in allem, was wir dafür tun, alle Rahmenbedingungen, die wir da schaffen können, müssen wir schaffen, dass das gewährleistet bleibt. Da zählen dann auch Distributionsthemen dazu. Natürlich ist es dann erschreckend, wenn du in irgendein Land guckst und einfach Reichweiten von Radio um 20 oder 30% zurückgehen wegen irgendwelcher politischer Entscheidung. Ich will nicht einsteigen, ich sag nur, wo ist da der Vielfaltsgedanke? Da wurde der ein oder andere Hof in der Schweiz oder in Norwegen halt einfach von Informationen abgehängt. Man bewusst abgehängt. Das ist keine Vielfalt. Vielfalt ist die Aufgabe, alle zu erreichen. Und wir müssen in der Gesetzgebung und in allen Themen, auch die Landesmedienanstalten, die Staatskanzlei, müssen alles dafür tun, dass das gewährleistet bleibt. Das ist die Grundfeste der Demokratie. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass jeder halbwegs neutrale Informationen bekommen kann und die sozialen Netzwerke mit ihrer inzwischen fragwürdigen Herangehensweise, die ja gänzlich von irgendwelchen, Maßnahmen, die Desinformation oder Fake News verhindern können, abgeschlossen haben, zumindest die aus Amerika kommen, wo die aus China macht es auch nicht viel besser, also egal. Da müssen wir mit unseren Medien, da gelten natürlich Zeitungen gerne auch, aber die haben nicht mehr die Auflage. Online-Portale gerne auch, TV-Sender natürlich alle. Aber Radio hat eben eine hohe Schlagzahl, ist immer noch das Produkt, das mit jeden Tag mit einer hohen Reichweite ausgestattet ist. Und das müssen wir schützen, und zwar mit der maximalen Reichweite und dann mit der maximalen Vielfalt. Und dann ist es auch ein demokratieunterstützendes Instrument.
Ich kann mich Herrn Mayer an dem Punkt anschließen, zu sagen, dass eine schlichte Vielzahl an Angeboten ist keine Demokratie, sicher eine Vielfalt. Es ist natürlich eine Floskel, aber deswegen wird sie ja nicht weniger wahr. Was mich beunruhigt, ist das vorhin angesprochene etwaige Verheddern in irgendwelchen Kompetenzrangeleien, sodass dieses Ziel eigentlich gar nicht mehr erreicht werden kann. Also das ist tatsächlich etwas, von dem ich hoffe, dass die Gesetze, die da sind, die die Ziele richtig formulieren, aber nicht nur da sind und schön sind, sondern auch wirklich durchgesetzt werden können. Und das heißt, im Fall von Deutschland eben von uns durchgesetzt werden können. Und das ist eigentlich meine größte Sorge und zugleich meine größte Hoffnung, dass wir das auch in Zukunft noch hinbekommen.
Vielen Dank, Frau Farben.
Demokratiesicherung durch Vielfalt richtet sich natürlich auch erstmal an die Content-Anbieter, entsprechende Inhalte bereitzustellen. Und ich habe eine tolle Nachricht. Es ist super, wenn das Ihr Geschäftsmodell auch ist. Aber im dualen Rundfunksystem hat auch der private Rundfunk tatsächlich eine Aufgabe und einen Auftrag, zur Meinungsbildung beizutragen. Also einmal, was können wir selbst tun, auch in der Weiterentwicklung mit all den Herausforderungen, die wir adressiert haben. Das andere ist aber, und was können wir vielleicht gemeinsam tun? Und das andere ist aber, welche Rahmenbedingungen muss die Regulierung setzen, damit die Content-Anbieter sich auch entsprechend weiterentwickeln können, um relevant zu bleiben? Da sind so einige Punkte angesprochen worden, die Weiterentwicklung der Plattformregulierung, die KI-Regulierung. Wenn wir es ein bisschen größer ziehen, das Thema Resilienz, ich bin sehr gespannt auf den digitalen Medienstaatsvertrag, der ja auch diese Fragen adressieren soll. Wir haben vor schon 5 Jahre her, hatten wir mal eine Veranstaltung, die wir auch als GS, als Generalsekretariat initiiert haben, nämlich 5G Broadcast in der Bayerischen Landesvertretung. Da ging es auch darum, wie kriegen wir das gemeinsam voran. Aber was vor allem sich geprägt hat über diese Veranstaltung war, dass die Politik dafür verantwortlich ist, für eine gemeinwohlorientierte digitale Infrastruktur zu sorgen. Das heißt, nicht nur an die digitale Dividende 3 oder 4 zu denken, sondern wirklich darüber nachzudenken, das ist die Grundlage für den demokratischen Diskurs, das ist die Grundlage für die Kommunikation untereinander. Das heißt, ich muss darauf achten, und das ist schon sehr schön gesagt worden, jeder muss dabei sein können, es muss für alle geöffnet sein, ich muss einen niedrigschwelligen Zugang haben. Und dieser Aspekt ist meines Erachtens unglaublich wichtig und da muss man dann auch sehr genau darauf hinschauen, was sind möglicherweise die Technologien, ich habe gerade 5G angesprochen, oder ist es UKW, ist es DAB+, wo müssen wir hingehen? Und das andere ist eben, wo stehen welche Gatekeeper, Torwächter dazwischen, um zu verhindern, dass Menschen unmittelbar an verlässliche Informationen kommen können.
Herr Oku, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, wenn ich darf. Es wurde das ein oder andere Mal auch das Thema Deregulierung völlig zu Recht angesprochen. Und noch ein Gedanke, der mir gerade kam, ist, dass selbst die Landesmedienanstalten übrigens schon vor, es muss mehr als 4 Jahre her sein, weil ich bin erst seit 4 Jahren Direktorin, offenbar gefordert haben, dass mit der Zulassung, also mit einer Ex-ante-Zulassung, das können wir uns ehrlicherweise auch sparen, solange wir sicherstellen, dass wir Ex-Post regulieren können. Also nur mal so zur Erinnerung, selbst da haben wir schon gesagt, ja, das muss gar nicht sein. Würde auch bedeuten, dass wir vielleicht dem einen oder anderen gar nicht mit einer Zulassung adeln müssen im Vorfeld, wo es uns das gar nicht so wichtig ist.
Kleiner, dezenter Hinweis, der Landesvertretung des Saarlandes, es gab ein saarländisches Mediengesetz aus dem Jahr 2000, wo dieser Ansatz im Rahmen der damals staatsvertraglichen Möglichkeiten durchaus im Rahmen einer Fiktion für die Zulassung auch schon entsprechend umgesetzt wurde. Vielen Dank Ihnen dreien für das engagierte Diskutieren. Vielen Dank allen, die heute an dem Symposium mitgewirkt haben. Das ist sozusagen dann auch der Schlusspunkt des heutigen Symposiums. Ich hoffe, alle gehen heute aus Berlin mit mehr Input raus, als sie zuvor reingekommen sind.